Herrn, hoffe ich auch, dass meine Stimme durchhält. Es ist ja eingangs schon erwähnt worden, also Holger hatte mich ja gebeten, den Psalm 2 heute zu euch ein bisschen näher zu bringen. Leider habe ich dafür auch nicht die volle Technik dabei, die ich jetzt gerne gehabt hätte, um euch manches visuell besser darstellen zu können. Aber ich denke, wir kriegen das trotzdem hin, wenn ihr gut aufpasst und eure Bibeln an der Hand habt. Psalm 2. Wem sagt der Psalm 2 sofort was? Also bei wem ist es so, dass er sagt, ja doch, Psalm 2, da kenne ich irgendeinen Vers, der kommt mir gleich in den Kopf rein, wenn ich Psalm 2 höre. Ja, ein paar Hände gehen hoch, jawohl, das ist schon mal gut. Also Psalm 2 ist jetzt durchaus kein unwichtiger Psalm, weil er wird mindestens 18 Mal im Neuen Testament zitiert und ist damit wahrscheinlich der meistzitierte Psalm überhaupt im Neuen Testament. Also das zeigt uns schon, dass der nicht so ganz irrelevant sein kann. Manche sagen auch im Grunde, Psalm 1 und 2 stellen so die Einleitung der Psalmen dar. Ja? Also Psalm 1, wer kann Psalm 1 auswendig? Einer? Zwei. Zwei? Ja? Singen, okay. Aber auch lernen. Ja. Ein guter Psalm zum Auswendiglernen. Genau, also auch ja recht bekannt, ne, der Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht und so weiter. Und dieser Psalm 1, der betont ja sehr stark eigentlich das Wohlergehen des Einzelnen. Also es geht im Grunde darum, was kann der Einzelne tun, wie sinnt er über Gottes Wort nach und was sind die Folgen, wenn ein Mensch über Gottes Wort nachsinnt. Und der Psalm 2, der betont hier eigentlich die Gesamtheit der Völker. Ja, also das heißt, das ist eigentlich eine schöne Einleitung fürs Psalmbuch. Psalm 1 geht um den Einzelnen, Psalm 2 geht um alle Völker. Aber Psalm 2 hat noch eine andere Dimension, nämlich es ist ein messianischer Psalm. So, jetzt beginnt ihr ja eben quasi mit heute, beginnt ja bei euch eine Predigtserie über die messianischen Psalmen. Da gibt es noch ein paar mehr davon. Also ich denke zum Beispiel, ein messianischer Psalm, den ihr wahrscheinlich alle kennen würdet sofort, ist vor dem bekannten Psalm 23, der Psalm 22. Gell? Also der hat ja auch einige etliche bekannte Stellen, zum Beispiel die Hände sind von ihm gestreckt, zum Beispiel, oder seine Hände sind durchbohrt. Also das ist ja quasi ein, wie soll man sagen, das ist ja fast ein reiner Bericht der Kreuzigung in weiten Teilen, wenn man den Psalm 22 liest. Ja, also auch ein messianischer Psalm. So, jetzt haben wir 150 Psalmen, aber nicht alle sind auch messianische Psalmen. Woran erkennt man jetzt einen messianischen Psalm? Woher wissen wir jetzt, wenn ich sage, Psalm 2 ist ein messianischer, dann weiß ich das ja jetzt nicht nur, weil der Holger gesagt hat, ich soll heute Psalm 2 machen und ihr macht eine messianische Reihe. Das muss ja auch anders erkennbar sein. Ja, genau, perfekt. Also im Grunde, ein messianischer Psalm ist ein Psalm, der irgendwo im Neuen Testament zitiert wird und der auf Jesus bezogen wird von den Schreibern des Neuen Testaments. Also das ist ein messianischer Psalm. Ja, jetzt sind die Psalmen generell sind ja typischerweise eigentlich Lieder oder Gedichte, wo im Grunde derjenige, der es geschrieben hat, eigentlich so seine Gefühle ausgedrückt hat oder seine Emotionen oder ein Lob, da sehr vielfältig. Und im Grunde sind es ja eigentlich Loblieder meistens, die zur Ehre Gottes geschrieben sind. Das sind ja die meisten Psalmen. Und jetzt gibt es aber manche Psalmen, die haben eben auch eine prophetische Dimension. Also da sehen wir zum Beispiel, es wird eine Sache gerade beschrieben, und es passiert gerade real, aber es deutet gleichzeitig noch auf irgendwas hin, was dahinter ist, was noch kommen wird, was eben quasi sich nicht nur auf den Schreiber bezieht, wo wir dann auch schon die Frage stellen können, wusste der Schreiber, dass er gerade prophetisch redet? Gute Frage. Ja, und eben die messianischen Psalmen, die beschreiben halt speziell eigentlich Dinge, die auf den Messias hindeuten. Darum geht's. Ja. Also das ist das, was so das Prophetische ist. Ja, wann sind denn die Psalmen so geschrieben worden? Okay, machen wir es mal leichter. Wann ist denn Jesus geboren? Genau, so irgendwo um das Jahr 0. Genau, so. Okay, wann hat denn der König David ungefähr gelebt? 1000 Jahre vorher, genau. Grob 1000 Jahre vorher. Okay, viele Psalmen hat der David geschrieben. Also sehen wir schon mal, wenn wir jetzt David annehmen, 1000 Jahre vorher. Gibt natürlich auch noch andere. Ja, auch Mose hat zum Beispiel mal einen Psalm geschrieben. Ja, der war natürlich noch weit vor David. Aber das heißt, wenn wir jetzt mal von David ausgehen, dann sehen wir eigentlich, dass Dinge, die David schreibt, sich 1000 Jahre später erfüllen. Oder wir werden heute beim Psalm 2 sehen, die sich 1000 Jahre plus 2024 Jahre plus noch später erfüllen. Also ein Blick über 3000 Jahre in die Zukunft, den David hier hatte. Ja, und letztendlich dieser Messias ist natürlich das Sehnsuchtsziel der Juden bis heute. Also wenn du im Grunde fragen würdest, was ist so der Zielpunkt des Judentums, um was geht's da, was ist das, wo die irgendwie hinwollen, ja? Also bei manchen Religionen ist zum Beispiel so, die wollen einfach ins Nirvana verschwinden, sich auflösen, weg zum Beispiel, das ist das Ziel, ja? Nein, was ist es im Judentum? Da gibt es ein Sehnsuchtsziel des Judentums, sagt, okay, wir warten auf den Messias, genau, das ist das Sehnsuchtsziel. Und da schauen wir doch mal in die ersten beiden Verse rein vom Psalm 2. Da heißt es, warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Ja, also wir sehen jetzt hier was eigentlich sprachlich so ganz typisch für das Hebräische ist. Weil im Grunde die hebräische Sprache ist anders aufgebaut wie die deutsche. Unser Deutsch ist eigentlich sehr ähnlich auch dem Altgriechischen, weil wir arbeiten ja eigentlich sehr viel mit Logik. Also im Grunde, wenn das so und so ist, dann folgt daraus das und das. Oder weil das so ist, deshalb ist so und so. Und das ist so die Art, wie wir denken und wie auch eigentlich unsere Sprache funktioniert. Und das ist im Altgriechischen eben auch so. Und deswegen ist das Neue Testament wahrscheinlich für viele von euch auch manchmal leichter zu lesen, denke ich. Also ich glaube, wenn ihr die Wahl habt, die meisten würden wahrscheinlich sagen, ich verstehe das Neue Testament leichter. Und im Hebräischen, da versucht man aber eigentlich eher so einen Rundumblick auf irgendwas zu bekommen. Also weniger mit der Logik, sondern man schaut irgendwas von allen Seiten an und aus allen Perspektiven guckt man irgendwas an und versucht damit quasi das Ganze zu erfassen. Und diese beiden Verse hier, die zeigen das im Grunde schon sehr gut. Weil wenn ihr die mal anschaut, dann seht ihr eigentlich, der erste Satzteil und der zweite Satzteil, die sagen eigentlich das Gleiche. No? Und das ist was, das ist gerade für die Weisheitsliteratur in der Bibel, wo ja unter anderem auch die Psalmen dazugehören, aber auch für gewisse Teile der Propheten, ist es eigentlich ganz typisch und diese hebräische Sprachart, nämlich dieser Parallelismus. Also, dass ihr oft merkt, wenn ihr einen Vers nehmt und ihr teilt ihn in der Mitte, sagt Teil 1 genau das Gleiche wie Teil 2. Und das macht es für uns halt auch manchmal so wegen langatmig zu lesen, weil wir das quasi in unserer Sprachart einfach die Hälfte weglassen würden und würden sagen, damit ist der wesentliche Inhalt schon da. Ich denke auch, so ein ganz bekanntes Beispiel wäre ja zum Beispiel Psalm 19, Vers 2. Ja? Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ja? Eigentlich das Gleiche, aber es wird halt nochmal anders angeguckt. Ja, und wir wollen quasi den ersten Vers mal anschauen im Psalm 1. Und zwar im Grunde diese einleitende Frage. Ja? Er beginnt mit einer Frage, wo es heißt, warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Und das ist jetzt schon eine berechtigte Frage. Was denkt ihr, warum toben die Heiden und murren die Völker? Warum? Ja, ihr könnt gar keine Antwort geben, weil es nämlich gar keine gibt. Weil jedes Toben gegen Gott und jedes Murren gegen Gott ist immer unberechtigt. Also diese Frage, die kann keiner beantworten. Es gibt keinen Grund, gegen Gott zu toben oder zu murren. Es ist immer falsch. Niemand kann eine gute Begründung nennen. Ja? Und hier gleich die einleitende Frage. Ja, warum ist es so? Und im Grunde, Es gibt keine gute Antwort, warum sie toben, aber es gibt halt die wahre Antwort. Warum toben Menschen gegen Gott? Weil Menschen Gott hassen. Menschen sind gegen Gott, das ist einfach so. Warum? Weil Gott ist heilig und der Mensch ist Sünder. Und deswegen stört es den Menschen natürlich, weil er dadurch ja genau sieht, wie er nicht ist. Also Gott ist ja im Grunde eigentlich von seinem ganzen Wesen her genau das, was wir sein sollten vom Charakter her, aber was wir eben nicht sind. Und von daher auch hier, also ganz klar, jedes Murren, jedes Toben gegen Gott entspringt immer aus einem bösen Herzen, ausschließlich. Und das schreibt hier David vor 3000 Jahren und da hat sich aber nichts dran geändert. Ja, also der Mensch von seinem Wesen her ist völlig unveränderlich, auch wenn der Mensch heute denkt, er wäre heute eine viel höhere Entwicklung als Menschen vor ein paar hundert Jahren, aber nein, ist er nicht. Hier steht jetzt für den Herrn der Gottesname Yahweh, ne? Also J-H-W-H quasi in unsere Buchstaben sozusagen übersetzt. Also es heißt hier im Grunde, die Völker toben gegen den J-H-W-H, gegen Yahweh. Aber nicht nur gegen ihn, sondern gegen wen toben sie noch? Gegen seinen Gesalbten. Genau, sie toben gegen den Gesalbten. Gut, jetzt die Preisfrage an euch. Wer weiß im hebräischen Text, welches Wort hier jetzt steht beim Gesalbten? Genau, also ein eingedeutscht quasi der Messias, hebräisch der Maschiach. Und jetzt die nächste Preisfrage. Dieses Messias, was ja schon eine eingedeutschte Form ist, also im Grunde das hebräische Maschiach, was heißt das im Neuen Testament? Welches Wort wird da verwendet für den Gesalbten? Der Christus, genau. Also der Christos und latinisiert unter Christus. Also das heißt, wir sehen eigentlich, ja, was wir im Alten Testament haben, wenn wir hier den Messias sehen, dann sehen wir ja das Sehnsuchtsziel der Juden, den Messias, der Gesalbte, der hier im Grunde steht. Und wie wird Jesus im Neuen Testament immer genannt? Der Gesalbte. Also das sehen wir eigentlich schon, wie das Neue Testament, was ja von Juden geschrieben wurde, wie sie diesem Jesus von Nazareth schon den Titel geben und sagen im Grunde, das ist Jesus, der Gesalbte, ne? Der Christus, der Messias. Also für sie auch ganz klar, wenn jetzt da einer sagen würde, ja, weiß ich nicht, die haben den für irgendeinen Menschen gehalten oder sowas. Keinesfalls. Also im Grunde, sie schreiben immer Jesus, der Christus, ne? Jesus Christus. Also das heißt im Grunde, auch wenn wir nicht nur sagen Jesus von Nazareth, sondern Jesus Christus, erkennen wir damit auch eigentlich immer an, dass wir sagen, okay, dieser Jesus, das ist der Gesalbte, das ist der Messias, auf den die ganze Hoffnung des Judentums sich hier richtet im Alten Testament. Genau. Und das ist jetzt hier in diesem Psalm was, wo ich gesagt hatte, wir sehen so Doppeldeutigkeiten im Grunde, ja. Weil der Psalm hier ist geschrieben von David. Und war David der Gesalbte des Herrn? Ja, schon, ne? Der König von Israel war der gesalbte König, eindeutig, ne? Also Samuel kommt ja zu ihm und salbt ihm. Also sehen wir David, der Gesalbte, ja, er kann das schreiben. Also er sagt im Grunde, es halten Leute Rat wider den Herrn und seinen Gesalbten. Und ich denke, das konnte der David ja zu Genüge berichten. Also im Grunde seine Feinde, die waren ja zahllos und ganz eindeutig. Aber woran sehen wir jetzt hier quasi, dass wir sagen, okay, warum meint es hier nicht nur David? Könnte jetzt auch sein, dass man einfach sagen, da redet David halt von sich. Würde ja vielleicht Sinn machen, was hier steht. Woran erkennen wir zum Beispiel, dass das ein messianischer Psalm ist? Einfach mal, wenn wir schauen, wer geht gegen ihn vor? Die Könige der Erde und alle Völker. Ja? Das hat König David jetzt nicht erlebt, dass im Grunde alle Könige der Erde gegen ihn waren. Aber Jesus, der kennt es sehr wohl. Und daran sehen wir auch schon, okay, dieser Psalm, der hat eine prophetische Bedeutung, eine Dimension, die ist viel, viel größer. Und was sagen jetzt diese Herren der Erde? Sie sagen in Vers 3, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Ja, Also sie sagen im Grunde, wir wollen den Herrn loswerden und seinen Gesalbten. Also es ist doch eigentlich interessant, dass hier der Herr und der Gesalbte, dass die immer so zusammenkommen, oder? Wenn jetzt manche zum Beispiel sagen, Jesus ist nicht Gott. Ja gut, aber er wird hier fortlaufend immer erwähnt, ne? Der Jahwe und sein Messias. Und so geht es hier. Ja, sie wollen ihn loswerden, weil die Menschen sagen, dieser Gesalbte und ne, im Grunde, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Auch hier wieder so ein Parallelismus, zweimal eigentlich das Gleiche sprachlich. Also im Grunde, die binden uns mit dem, was sie wollen. Was ist denn das, womit der Mensch sich gebunden fühlt von Gott? Ja, durch seine Gebote, durch seine Gesetze. Das ist doch das, was der Mensch loswerden will und was ihn eigentlich stört. Gottes gute Gebote. Und so rebelliert der Mensch gegen Gott und seine guten Gebote. Also die Gebote sind ja nicht gegeben, damit es dem Menschen schlecht geht, sondern es sind ja Gebote aus Liebe, damit es dem Menschen gut geht. Aber das Herz der Menschen ist im Grunde durch Sünde so verfinstert, dass Menschen eigentlich Gottes gute Gebote gar nicht richtig erkennen, sondern die für schlecht halten. Und diese Auswirkungen, die sehen wir ja überall in der Gesellschaft. Also da musst du ja gar nicht weit gucken. Ja, also ich finde es zum Beispiel beachtlich, in Bayern sind wir da wenigstens noch ein bisschen besser, aber im Grunde Kreuze sollen überall abgehängt werden, ja? Dass im Grunde ja keiner irgendwie daran erinnert werden könnte an die Verantwortung, die er vor genau diesem Kreuz vielleicht hat. Ja, in Bayern hängen glücklicherweise noch mehr, weil wir einen Ministerpräsidenten haben, der das durchgeboxt hat. In eurem grünen Baden-Württemberg schaut es da bestimmt schlechter aus. Auch andere Dinge werden den Menschen heute irgendwie als Freiheit verkauft und die sind keine Freiheit, sondern es ist eigentlich eine Knechtschaft. Also da wird im Grunde gesagt, ja, mein Bauch, der gehört mir und gleichzeitig, was heißt diese Freiheit? Also diese Freiheit ist einfach nur ein Tod für Millionen andere. Wo ist denn da die Freiheit, wenn das den Tod von Menschen zur Folge hat? Also wo Freiheit ist, wo Gottes Freiheit ist, da ist Leben, aber wo im Grunde Freiheit ist, die der Mensch sich nimmt, da ist der Tod da, weil das ist die Freiheit zur Sünde. Ja, und so ist millionenfacher Tod die Folge und gleichzeitig hat man eine Generation, die im Grunde sowas verantwortet und für gut heißt und im gleichen Moment heult, dass es sagt, es sind keine Kinder da, die unsere Rente sichern. Ja, findet den Zusammenhang. Ja, oder da wird im Grunde das Abschaffen einer lebenslangen Zweierbeziehung, nämlich einer Ehe, daraus folgenden vermeintlichen sexuellen Freiheit, vermeintliche Freiheit, das wird als Ideal verkauft und wie gut es ist. Aber was sind denn die Folgen? Zerrissene Familien, Zwangsprostitution, Pornografie ohne Ende, MeToo-Debatten, die auch nur daraus kommen und völlig enttäuschte und verletzte Menschen. Das sind die Folgen der Freiheit, wie sie der Mensch versteht. Das sehen wir und das ist ein klarer Zusammenhang. Was passiert, wenn man sich nicht an Gottes Gebote hält? Und die Liste könnten wir jetzt noch ein paar Stunden erweitern. Und euch wird auch ganz viel einfallen. Aber schaut euch einfach das Leid an, das es da auf der Welt gibt, was Menschen sich gegenseitig antun. Und dann könnt ihr einfach wissen, alles davon ist Ausfluss von Sünde und von Rebellion. Genau das, was hier beschrieben ist. Nämlich, dass die Menschen Gottes Gebote von sich werfen wollen. Und ja, sie wollen eben die Bande loswerden. Und ich sage es dann nochmal, wessen Bande? Die des Herrn und des Gesalbten, genau. Also das heißt, ein Gebot, was der Herr gegeben hat, hat offensichtlich auch der Gesalbte gegeben, der Messias. Also wir sehen, Jesus ist der Geber von Gottes Geboten. Ja, was sagt uns denn die Bibel über diesen Gesalbten? Also ich glaube, wenn wir das so anschauen, dann merken wir doch im Grunde, dass hier der JHWH und der Gesalbte, dass die eine ganz hohe Ähnlichkeit miteinander haben müssen, oder? Ich denke, man kennt es gut an dem Text. Und im Grunde, auch da wieder, wenn ich sage, ja, der Maschiach im Alten Testament, der Christus im Neuen Testament. Schaut doch einfach mal, was heißt es im Alten Testament? Wer wird da als der Herr bezeichnet? Da heißt es im Grunde immer, Jahwe ist der Herr, Jahwe ist der Herr, Jahwe ist der Herr, Gott ist der Herr, so spricht Jahwe der Herr. Die ganze Zeit. Und was sehen wir auf einmal im Neuen Testament? Was steht da immer? Christus ist der Herr, Christus ist der Herr, Christus ist der Herr, Christus ist der Herr. Also da sehen wir diesen Wechsel und wir sagen, okay, das zeigt uns doch ganz klar, dass Gott und Christus dass da eine Übereinstimmung zwischen denen da ist. Also dieser Gesalbte, dieser Messias, das ist nicht irgendein Mensch, sondern schlagartig, ja. Wir sehen die Zeit, bevor der Messias kommt, der hier verheißen wird in dem Psalm, da heißt es immer, Gott ist der Herr. Und ab dem Moment, wo er da ist, sind wir nur noch, und er ist der Herr. Dieser Christus, das ist der Herr. Wie oft steht es im Neuen Testament, dass Christus der Herr ist? Hunderte Male. Also da ist ja auch, da kann man ja nicht sagen, du verstehst eine Bibelstelle falsch, wenn da irgendwas 300-400 Mal oder so im Neuen Testament vorkommt. Also wie viel deutlicher soll es denn noch sein? Ja, also ich denke auch da, ein klarer Gottesbeweis von diesem Messias, der sich bis ins Neue Testament gut erkennbar reinzieht. Aber jetzt schauen wir Vers 4 und 5 an. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer, und der Herr spottet ihrer. Ne? Wieder dieses Doppelte. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Auch wieder das. Also wir Deutschen hätten den Psalm einfach halbiert, von den Worten her. Genau, und das sehen wir, und es ist jetzt sehr, sehr bedauerlich, dass ich jetzt leider keinen Laptop habe, wo ich euch das da vorne markieren kann. Im Grunde die ersten zwei Psalmen, ja, die ersten zwei Verse, wenn ihr anschaut, okay, malt sie in einer Farbe an, hier geht es um die Könige. Und jetzt Wechsel, Vers 4 und 5, jetzt könnt ihr die nächste Farbe nehmen. Wer redet jetzt? Jetzt geht es um den Yahweh, könnt ihr in einer anderen Farbe anmalen, Blickwechsel. Und dieser Yahweh, der sagt im Grunde, er sitzt im Himmel und er hört es an, schaut sich den Ameisenaufstand im Grunde an, den die Menschen machen und sagen, okay, den tun wir von uns, Gott. Den werden wir los, der hat hier nichts mehr zu sagen. Okay, was sagt Gott dazu? Ja, es ist ein Witz, er lacht darüber, wie soll das gehen? Wie wollen Menschen denn Gott loswerden? Ja, es ist völlig unmöglich. Also eins sehen wir in der Bibel, Gott ist souverän. Ja, also Gott tut, was er will. Und sein Werk kann keiner hindern. Welcher Mensch könnte jetzt hergehen und könnte Gottes Werk verhindern? Niemand. Das ist völlig unmöglich. Und deswegen freut mich, dass hier auch Israel erwähnt wurde im Vorfeld. Ja. Das ist ja auch zum Beispiel so ein Beispiel. Ja, es heißt im Grunde, der Messias, er kommt durch das goldene Tor in Jerusalem. Und ja, was hat einfach irgendein Sultan im 16. Jahrhundert gemacht? Haben in Jerusalem einfach das Tor zugemauert und gesagt, so, jetzt kann der Messias nicht mehr kommen. Thema erledigt. Meint einer, das wird ihn abhalten, weil die ein Tor zumauern? Muss man sagen, zwei Fehler hat er gemacht. Punkt eins, ein Tor zuzumauern kann ihn nicht aufhalten. Punkt zwei, er ist 1600 Jahre zu spät dran gewesen, weil der Messias schon längst durch das goldene Tor gekommen war nach Jerusalem. Und von daher, ich weiß nicht, da finde ich, da merkt man halt, wie absurd es auch ist. Also vor diesem goldenen Tor haben ja die Moslems auch noch einen Friedhof hingebaut, dass sie sagen, ja, dann kann der Messias gar nicht mehr drüber laufen. Weil der kann ja nicht über die unreinen Gebeine drüber laufen. Also wie dumm eigentlich, wie abgrundtief dumm ist der Mensch, dass er glaubt, sowas könnte Gottes Werk hindern. Das ist unglaublich, ja. Als ob der da drüber laufen müsste. Der kommt mit den Wolken des Himmels auf einem Pferd, ja. Und abgesehen davon, er kann da drüber laufen und wie gesagt, drittens, er war schon da. Also, aber ich finde an sowas, ja, das sieht man doch im Grunde, diese Lächerlichkeit, wenn der Mensch irgendwie meint, er kann in Gottes Werk eingreifen. Glaubt einer von euch, Gott gibt uns vor tausenden von Jahren eine Prophetie, um dann dran zu scheitern, weil irgendein Mensch sich in den Weg stellt? Niemals. Das kann einfach gar nicht sein. Aber so ist der Mensch. Er glaubt hier, Gott, den schütteln wir ab, dem zeigen wir es. So, und jetzt spricht in Vers 6, jetzt spricht genau der Herr, jetzt spricht der Adonai hier. Und diese Verse 6 bis 9, das ist eigentlich der Höhepunkt von dem ganzen Psalm. Ja, er sagt jetzt hier, ich habe aber meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Okay, wer ist dieser König, den er eingesetzt hat? Der Messias, der Gesalbte, das ist der König. Okay, wer hat diesen König gewählt und hat bestimmt, dass der König sein darf? Welcher Mensch hat jemals zugestimmt, dass das der König ist? Keiner. Gott hat es eingesetzt, das sind wir wieder dabei. Gott ist souverän und Gott sagt, das ist der Herrscher. Ja, er ist der Gesalbte, er ist der Herrscher, ich setze ihn auf den Thron. Punkt. Und da wird keiner was dagegen tun. Ja, der Vater gibt die Macht dem Sohn. Und jetzt ist aber die Frage, ja, das wisst ihr fast alle, okay, aus der Offenbarung, der Vater gibt die Macht dem Sohn, klar. Aber jetzt die Frage, wo soll dieser Messias herrschen? Was steht hier? Bleiben wir einfach bei der Bibel, bleiben wir beim Text. Gott hat es gesagt. Wo herrscht er? Auf dem Berg Zion. Er herrscht auf dem Berg Zion. Da ist sein Sitz. Ja, jetzt hat man ja, glaube ich, im ersten Lied war ja Zion auch schon mal erwähnt. Was ist denn Zion überhaupt? Wo ist denn? Genau. Also im Grunde Zion hier als Synonym für Jerusalem. So hat sich's dann rausgebildet im Laufe der Zeit. Ja, also Zion können wir hier parallel zu Jerusalem setzen, vereinfacht. Genau. Also das heißt, der Messias herrscht von Jerusalem aus. Sagt dieser Vers, sagt der Heilige Geist. So, jetzt die Quizfrage. Wann hat sich diese Prophezeiung erfüllt? Gar nicht. Gar nicht. Sie fehlt noch. Der Messias herrscht nicht von Zion aus. Und jetzt sagen ja manche da eben, ja, Jesus herrscht als der König im Himmel. Also herrscht er ja schon, also ist es erfüllt. Aber was sagt uns die Schrift? Das ist nicht das, was uns die Schrift sagt. Die Schrift sagt uns hier, in Zion herrscht dieser König, in Jerusalem, da muss der hin. Und solange der nicht in Jerusalem ist, ist diese Prophezeiung nicht erfüllt. Und Gott erfüllt alle Prophezeiungen. Ja, was sehen wir auch außerdem über die Welt, wenn es jetzt heißt, er herrscht ja schon über die Welt. Johannes 12,31, da heißt es über den Teufel, er ist der Fürst dieser Welt. Epheser 2, Vers 2, der Teufel ist wer? Der Mächtige, der in der Luft herrscht. 2. Korinther 4, Vers 4, der Teufel ist der Gott dieser Welt. Wann sind die alle geschrieben worden? Ja, nachdem Jesus schon da war. Das in Johannes sagt das selber, das andere ist nach seinem Tod und seiner Auferstehung. Ja, also da merken wir ja offensichtlich, Epheser und 2. Korinther sind ja beide von Paulus. Also Paulus war offensichtlich nicht der Meinung, dass er sagt, okay, die Herrschaft Jesu, das hat sich jetzt erfüllt. Sondern Paulus selber sagt, nach der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, nein, der Mächtige herrscht noch in der Luft und er ist der Gott dieser Welt. Sagt Paulus, sagt nicht ich. Oder besser gesagt, sagt nicht Paulus, sagt der Heilige Geist. Und wir sehen also, dass durch Jesu Tod und Auferstehung diese Veränderung, die manche zu sehen meinen, die ist nicht eingetreten, sondern Jesus hat nie vom Zionsberg aus geherrscht. Er ist in Jerusalem gekreuzigt worden, er ist auch von dort zum Himmel aufgefahren, aber als König geherrscht hat er nie, weil das Volk Israel und die Nationen ihn verworfen haben. So, und jetzt die Frage, wann wird es geschehen? Wann wird Jesus herrschen vom Zionsberg aus? Schauen wir einfach in die Offenbarung, da steht's. Offenbarung 19, Vers 19, wenn ihr aufschlagt. Und danach noch ein paar Verse aus 20, also Vers 19, also Kapitel 19, 19 bis 21. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen hatten und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen ging, der auf dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Und dann nächstes Kapitel, Verse 4 bis 6. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht gegeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um das Zeugnisses von Jesus, um das Wort Gottes willen, und die nicht angebetet hatten, das Tier und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an der Stirn und auf ihrer Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet würden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Eindeutig, da erfüllt sich's. Also, ja, dieser messianische Psalm, wann wird er erfüllt? Im 1000-jährigen Reich. Da findet er seine Erfüllung, weil das ist der Moment, wo Christus kommen wird, am Ende der Trübsalzeit und wird sein tausendjähriges Reich aufrichten und da wird er herrschen von Jerusalem aus. Und in dieser Zeit, deswegen hatte ich die Verse davor auch gelesen, da sehen wir, dass der Teufel, der uns ja vorher genannt wird, ne, als der Gott dieses Systems, der Fürst dieser Welt, der Mächtige, der in der Luft herrscht, was ist mit ihm im tausendjährigen Reich? Er ist gebunden, ne, er hat keine Macht mehr, er wird gefesselt, alle Dämonen mit ihm und der Teufel ist für 1000 Jahre unschädlich gemacht. Und da sehen wir, in der Zeit ist die Macht des Teufels gebrochen und Christus alleine herrscht in Jerusalem. Und wer noch mit ihm? Wer? Also, steht drin. Ich würde mal sagen, es heißt ja da. Diejenigen, die Heiligen, die mit ihm auferstanden sind. Also wer? Wir, oder? Ja, stellt euch mal vor. Ihr könnt dabei sein. Stellt euch mal vor. Wow. Das heißt, bist du wiedergeboren? Du wirst mit Christus im tausendjährigen Reich herrschen. Bereite dich drauf vor. Ja, Vers 7 bis 9, gehen wir weiter. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und der Weltenden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Okay. Um jetzt wieder bei den Farben zu bleiben, jetzt nehmt ihr die nächste Farbe, die dritte. Ihr malt jetzt diese Verse wieder anders an. Wer redet hier? Wechsel. Der Messias redet, der Gesalbte, genau. Der redet jetzt. Und der Messias sagt jetzt, okay, ich habe was zu sagen, was Gott mir gesagt hat, der Vater. Interessant, wann haben wir gesagt, dass das geschrieben ist? 1000 vor Christus. Wann kam Jesus als Mensch auf die Erde? Ums Jahr 0. Wer redet hier? Christus. 1000 Jahre, bevor er Mensch geworden ist. Ja? Kann Jesus daher irgendein Mensch sein? Hat irgendeiner von uns 1000 Jahre vor seiner Geburt geredet? Keiner. Ne? Der Messias kann. Also wir sehen, er kommt aus der Ewigkeit. Und jetzt ist es ein wunderbarer Vers für ihr Lehrer aller Art. Vers 7, das heißt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, sagen sie. Da steht's. Der Messias ist nämlich nicht Gott, weil er ist gezeugt, er ist entstanden. Da haben wir den Beweis. Was machen wir jetzt? Haben die jetzt auch noch recht? Das wäre schlecht, weil dann geht unsere ganze Theologie den Bach runter, die wir haben. Aber dann sagen sie, da steht's doch einfach. Er hat ihn gezeugt. Jesus ist nicht ewig, der ist irgendwann entstanden, ganz klar. Da steht's doch. Nein, natürlich nicht, sondern sie zeigen einfach nur damit, dass sie die Schrift nicht kennen. Aber zum Glück können wir es ihnen dann sagen, wenn sie uns das fälschlich zitieren wollen. Und zwar erwidern wir ihnen mit 2 Bibelversen, warum sie nicht recht haben mit dieser Auslegung. Bitte Micha 5, Vers 1, wenn ihr mal aufschlagt. Ist ein ganz bekannter Vers, Micha 5, Vers 1, aber eigentlich immer nur für den ersten Teil und kaum für den zweiten, der da nämlich auch noch steht. Micha 5, Vers 1, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, und jetzt kommt's, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Also der, der in Israel ist, das sagt es ja klipp und klar, der wird nicht nur in Bethlehem geboren, der kommt aus der Ewigkeit, er ist in der Ewigkeit entstanden und er kommt aus der Ewigkeit raus. Und wenn er in der Ewigkeit entstanden ist, dann hat er keinen Anfang. Und wer hat keinen Anfang, außer Gott? Nur Gott hat keinen Anfang. Also das sehen wir es ganz klar, ne? Der Messias, er kommt aus der Ewigkeit. Er ist göttlich. Und dann gehen wir weiter in die Apostelgeschichte, in Kapitel 13, die Verse 32 bis 34. Und das hatte ich ja auch vorhin erwähnt, woher erkennen wir, dass ein Psalm im Grunde ein messianischer Psalm ist, indem er im Neuen Testament aufgegriffen wird. Ein Glück hat der Paulus denn hier für uns aufgegriffen, zum besseren Verständnis. 13, 32 bis 34. Da heißt's, und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, wie denn im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber von den Toten auferweckt hat und ihn nicht der Verwesung überlassen wollte, hat er so gesagt, ich will euch die Gnade, die David verheißen ist, treu bewahren. Also hier auch ein Zitat. Ja? Und im Grunde, wenn uns jemand sagt, Psalm 2 sagt uns, dass der Messias nicht Gott ist und nicht aus der Ewigkeit kommt, dann sagen wir ihm, du hast nie Apostelgeschichte 13 gelesen, weil hättest du es gelesen, dann wüsstest du nämlich, dass das falsch ist. Weil hier wird uns der Vers genau erklärt. Also was heißt es, wenn es heißt, ich habe dich gezeugt? Die Auslegung steht hier, Paulus gibt es uns. Es heißt, dass er ihn von den Toten auferweckt ist. Das ist gemeint mit diesem Vers. Zugegebenermaßen nicht leicht zu erkennen, aber ein Glück hat es der Heilige Geist uns durch den Mund von Paulus gezeigt. Ja? Also ganz, ganz klar, da braucht uns keiner was weismachen und irgendwie sagen, Jesus wäre nur ein Mensch. Können wir ganz klar aus der Schrift zeigen, dass das eine falsche Auslegung dieses Verses ist. Genau, ja, und da sehen wir auch einfach wieder was anderes gut. Ne? Die Bibel legt sich selber aus. Die Bibel erklärt die Bibel. Und der beste Bibelkommentar ist die Bibel. So, und ja, jetzt haben wir gemerkt, es ist gar nicht so schwer und denken auch an Jesu Taufe und merken ja, okay, er hat ja gesagt, dies ist mein lieber Sohn, ja, also auch da hat Gott klar bekannt, dieser Jesus, das ist der Messias, der ist es und das hat er bei seiner Taufe schon gezeigt. Und daher ist es doch nur logisch laut diesem Psalm, dass er am Ende auch herrschen muss, weil es hier verheißen ist. Und der Teufel ist ja hergegangen und hat Jesus ja genau das angeboten, hat gesagt, okay, pass auf, ich gebe dir alle Reiche der Welt, wenn du mich anbetest. Und ist Jesus darauf eingegangen? Nein, ist er nicht. Warum nicht? Weil er wusste, es wird sowieso kommen, weil dafür ist er einfach berufen als der Messias. Ja? Er wird sowieso herrschen und er braucht hier keine Abkürzung über den Teufel. Ja? Wir dürfen bei Gottes Wegen nie Abkürzungen gehen. Das sind immer menschliche Abkürzungen, sondern Gottes Weg muss dauern, solange er dauert und so müssen wir den gehen. Und das macht Jesus hier auch. Und Gott hat einfach in seiner Souveränität beschlossen, wen er als Herrscher einsetzt und er muss da keinen um Erlaubnis fragen, ob er das jetzt darf, ob das vielleicht mehrheitsfähig ist, dass Jesus von Zion herrschen wird. Das muss Gott nicht. Und jetzt kommen hier die Verse, dieser Messias, er wird mit eisernem Zepter weiden. Kommen die euch vielleicht bekannt vor, das eiserne Zepter? Also ich denke, habt ihr bestimmt schon alle gelesen, ne? Mindestens dreimal in der Offenbarung. So, und das sehen wir dreimal, derjenige weidet mit eisernem Zepter. Und wer ist der, der in der Offenbarung mit eisernem Zepter weidet? Es geht ja schon los, die Offenbarung Jesu Christi. So, und in allen Versen ist erkennbar, er ist es. Und er ist der, der mit eisernem Zepter weidet. Also auch hier sehen wir wieder diesen Bezug rüber ins Alte Testament, in diesem Psalm rein, wo es heißt, okay, schau, er weidet mit eisernem Zepter und in der Offenbarung kommt's. Okay, und jetzt weidet er sie mit eisernem Zepter. Er ist es. Also auch ganz klar. Also es deckt sich einfach total. Und daran sehen wir aber auch wieder, dass dieser Psalm quasi noch zukünftig ist. Ne? Weil er ja in der Offenbarung eben aufgegriffen wird, ganz am Ende, das letzte Mal im Psalm 19, wo ja dann eben auch das tausendjährige Reich folgt. Und da sehen wir, das ist noch ausstehend. Also das ist nicht erfüllt. Es wartet noch auf seine Erfüllung. Genau, und dann schließen wir mit den Versen 10 bis 12. Seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege. Denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl allen, die auf ihn trauen. Ja, also wir sehen jetzt mit Vers 9, der Messias hat fertig gesprochen. Und jetzt könnt ihr wieder eine andere Farbe nehmen. Wer redet jetzt? Der Heilige Geist, jetzt redet er. Und jetzt spricht der Geist und er ermahnt die Völker. Und die könnt ihr eigentlich in der gleichen Farbe auch anmalen wie beim ersten Mal. Ne? Also im Grunde so, wie wir es eingeleitet haben mit den Königen. Das heißt am Anfang, okay, warum toben die Könige? Auf genau die geht es jetzt ganz am Ende wieder zurück und sagt, okay, nochmal ein Wort zu den Königen, die am Anfang gemurrt haben. Warum ermahnt er die Könige? Einfach deswegen, weil sie übermäßige Macht auf Erden haben, die Herrscher, und weil sie es auch sind, die in ihrem Unverstand die Menschen gegen Gott aufbringen. Also sie tragen, unsere Herrschenden tragen eine übermäßige Verantwortung dafür, dass Menschen gottlos sind, weil sie da einfach eine andere Macht haben. Und deswegen werden die als allererstes ermahnt, weil es heißt, ey, ihr habt eine Verantwortung, ihr seid eingesetzt und geht ordentlich damit um. Ja, Römer 13. So, und sie kriegen eine ganz deutliche Warnung, die am Anfang murren. Und es heißt nochmal, okay, dient dem Herrn mit Furcht und Zittern und küsst seine Füße, weil er kommt schneller, als ihr schauen könnt. Und es wird verheerend, wenn er kommt. Und so sehen wir eben auch wieder als Einleitung zu unserem Psalmbuch. Ja? Psalm 1 hat begonnen mit der Verheißung, wohl dem, der nicht wandelt. Und wie endet Psalm 2? Wohl allen, die auf ihn trauen. Also da haben wir auch den Abschluss wieder. Ne? Das greift im Grunde den ersten Vers auf und diesmal aber auf alle bezogen. Und so schließt nämlich dieser Psalm mit einer Verheißung, ne, allen, die auf ihn trauen. Und so kann man nur sagen, so ist es ja. Wohl demjenigen, der auf diesen Christus, der hier beschrieben wird, auf den Gesalbten, auf den Messias, wer auf den vertraut, demjenigen geht's wohl. Und dann kommen wir jetzt aber wieder auf unsere Sprache, die mit Logik arbeitet. Das heißt aber umgekehrt, derjenige, der dem nicht traut, nicht wohl demjenigen. Und so dürfen wir das wirklich wissen, ja, dass dieser Messias, der verkündigt ist, dieser Jesus Christus, der uns im ganzen Neuen Testament als der Christus gezeigt wird, als der Gesalbte, als der Retter der Menschheit, dass wir gesehen haben, der den Tod besiegt hat, wie in Apostelgeschichte 13, dass dieser Jesus, der hat die Schuld jedes Menschen bezahlt und dieser Jesus, der ist eingesetzt von Gott zum Herrscher über die Erde. Das wird kommen und an ihm scheidet sich alles. Ja? Und wer dieses Opfer von Christus verachtet, für den sehen wir es hier in dem Psalm, der wird mit einem eisernen Zepter wie ein Tontopf zerschmettert. Aber, und auf diejenigen wartet dann auch die Verdammnis, die Hölle, die ewige Verdammnis, die ewige Trennung von Gott und Qual. Aber umgekehrt, hier im letzten Vers, ja, wer an ihn glaubt, demjenigen, oder besser gesagt denjenigen, das heißt ja allen, die an ihn glauben, ja, denjenigen geht's wohl. Und auf diese Menschen wartet auch das Paradies und eine Ewigkeit bei Gott, wo kein Leid, keine Schmerzen, kein Geschrei ist, sondern wo alles, was schlecht ist, weggetan ist. Und so müssen wir es ganz klar sagen, hier auch an dieser Warnung, es liegt an jedem Menschen selbst, wo er seine Ewigkeit verbringt. Alle haben sich dafür entschieden. Wer in der Hölle ist, hat sich für diese Trennung von Gott entschieden. Und wer im Paradies ist, der entscheidet sich für Jesus. Und deswegen sage ich jedem von euch, ob du dich für oder gegen den Messias entscheidest, diese Entscheidung liegt bei dir und sie entscheidet darüber, wo du deine Ewigkeit verbringst und welche dieser Verse aus diesem Psalm hier auf dich zutreffen. Amen.